Von guten Nachrichten bekommt man nie genug. Erst recht, wenn es um München, Sport, Kultur und Promis geht. Lesen Sie selbst gute Nachrichten. Heute in der Abendzeitung und auf abendzeitung.de. Abendzeitung. Die ist gut.
Hallo, liebste Nadine.
Hallo.
Ich habe so viel gutes Zeug dabei diese Woche. Zum einen reden wir mit Florian David Fitz. Also er ist leider nicht hier, aber ich habe mit ihm gesprochen und ich habe seine Antworten von unserem Gespräch dabei. Und dann sprechen wir über, ganz wichtig, für Dreijährige, der wichtigste Film des Jahres, der neue Paw Patrol Film.
Da kommst du jetzt zu mir, wenn du einen Dreijährigen ansprechen willst.
Trotzdem wichtig.
Cool.
Und der Science-Fiction-Film des Jahres, The Creator. Los geht's.
Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien.
Aber los geht's jetzt erstmal mit Florian David Fitz, den ich ja sehr, sehr toll finde und der einen neuen Film draußen hat. Der heißt Wochenendrebellen und das ist die wahre Geschichte von Mirko und seinem Sohn Jason. Und Jason ist Autist und der will unbedingt herausfinden, was sein Lieblingsfußballverein ist. Und was macht man dann als Vater in so einer Situation? Man fährt mit seinem Sohn jede Woche in ein anderes Stadion, sich da die Mannschaft anzugucken und den Verein, damit der Sohn entscheiden kann, ist das möglicherweise mein neuer Lieblingsclub. Und jede Woche reisen sie durch Deutschland und es ist wirklich ein sehr süßer Film. Es ist ein klassischer Florian David Fitz Dramedy-Film. Er spielt den Vater und ich finde, Florian hat ein Talent dafür, Komödien zu machen, die so ein bisschen in die Tiefe gehen. Mhm. Und dann kann man natürlich auch sagen, ja gut, aber es ist auch schon so ein bisschen gewollt, dass man immer noch mal so eine soziale Sache mit reinbringt. Mhm. Und erst macht er irgendwie das Thema Tourette und dann macht er das Thema Transkinder und jetzt Autismus. Und trotzdem finde ich, dass das, wenn man so etwas möchte, ein wirklich sehr, sehr schön gemachter Film ist. Und er spielt diesen Vater wirklich mit sehr viel Liebe und Sensibilität und trotzdem sieht man halt auch, wie wahnsinnig anstrengend es ist, ein Vater zu sein. Und was vor allem, also ich habe ja mit Florian David Fitz gesprochen vor ein paar Wochen über seinen neuen Film und was er mir da so erzählt hat, habe ich jetzt dabei. Unter anderem fand ich sehr, sehr lustig, dass er ja jetzt in diesem Film einen Fußballfan-Vater spielen soll. Obwohl er selbst mit Fußball, naja, sagen wir mal so, nicht so viel zu tun hat. Hören wir mal rein, was er gesagt hat.
Für mich ist es eine komplett neue, fremde Welt. Ich bin WM-Gucker, ja, was ungefähr dasselbe ist, wie wenn du sagst, ich gehe Weihnachten in die Kirche. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe schon, dass der Ball da rein muss. Ich bin aber derjenige, der nach der Halbzeit immer noch in die falsche Richtung guckt. Und der Marc Rotemund, der Regisseur, hat mich immer so ausgelacht. Also wie konnten wir dich als Hauptdarsteller für diesen Film nehmen, der einfach die grundlegendsten Sachen der deutschen Vereinskultur nicht weiß. Also für mich war das so faszinierend, diese unterschiedlichen Stadien zu sehen und die Leute darin, die Liebe, die da reingeht. Und ich habe dafür kein Auge. Also meine Talente sind woanders.
Und jetzt in diesem Film spielt er ja nicht nur ein Vater, sondern Florian ist ja im Privatleben jetzt auch Vater geworden, was ja schon auch eine krasse Herausforderung ist, aber natürlich eine, die er nicht bereut.
Ich glaube schon, dass du einen Abschnitt hinter dir lässt. Aber ehrlich gesagt, also in meinem Fall bin ich da über 45 geworden. Es ist auch okay, mal diesen Abschnitt hinter sich zu lassen. Man hat ihn ja nur auch gesehen. Und dann passiert was Neues. Aber ich habe so ein Widerstreben gegen so Kalenderblätter. Aber ich empfinde es tatsächlich als bereichernd. Und es gibt da schon so biologische Mechanismen, die dir die Mühen auf jeden Fall erleichtern.
Es ist schon süß, wie er selbst lachen muss, wenn er sagt, es ist bereichernd. Aber es ist
ja
halt einfach so.
Also, so echt? Also ich finde, er antwortet einfach ehrlich. Ja. Nicht so, oh, ich muss jetzt tun, als wäre es voll schön, Papa zu sein, weil das wird erwartet und ich darf auch nichts anderes sagen. Der ist halt einfach ehrlich, finde ich sehr sympathisch.
Und ich sag's dir, es ist wirklich, er ist einfach auch so. Mhm. Also ich habe jetzt ja schon das große Glück und die große Ehre gehabt, ein paar Mal mit ihm zu sprechen. Und er begegnet einem immer auf Augenhöhe. Mhm. Und das finde ich so wahnsinnig schön. Du hast nicht diesen Star und du stellst ihm eine Frage und er gibt dir dann halt einfach eine Antwort, damit du irgendwas senden kannst oder so. Sondern du redest einfach mit ihm und man hat zusammen Spaß. Ich finde, das sieht man auch an seinen Antworten. Also auch als ich ihn zum Beispiel jetzt auf das Thema Autismus angesprochen habe, ne, er spielt den Vater eines autistischen Kindes. Und auch da hat er mir eine sehr schöne Antwort dazu gegeben, wie er sich durch die Arbeit mit dem Film, mit dem Thema Autismus auseinandergesetzt hat und auch viel besser jetzt auch erklären kann, wie man sich fühlt, wenn man auf dem autistischen Spektrum ist.
Es gibt diese Erklärung von Leuten, die selber davon betroffen sind, dass sie das Gefühl haben, man hat sie in UFO gesetzt, auf einem fremden Planeten ausgesetzt. Das sind lauter Leute, eine ganz andere Rasse, die andere Gepflogenheiten haben. Und sie sind mit größtem Interesse, gucken sie diese Rasse an und versuchen zu verstehen, was die ihnen sagen. Aber sie sehen, muss man auch sagen, natürlich dann auch wieder, wie alle Außenseiter, Dinge, die wir halt nicht sehen. Und das bereichert wiederum uns.
Und dann wollte ich mit ihm natürlich auch nochmal über dieses Thema sprechen, das ich ja schon erwähnt habe, warum er genau so Filme immer macht. So Dramedies, eine Komödie mit Drama, mit einem gesellschaftlich relevanten Kern. Und ich wollte einfach von ihm wissen, warum sucht er sich das immer so aus?
Das liegt eher daran, dass ich wenige Komödien zum Beispiel kenne, die nur einfach Komödie aus Komödiengrund sind, die dann einfach nicht sich anfühlen wie Zuckerwatte. Also ich finde es wahnsinnig schwer, eine Komödie zu schreiben, die einfach nur Komödie ist und nicht mehr, nicht weniger. Das gelingt vielleicht manchen anderen Leuten. Ich finde diese Dialektik zwischen einer Komödie und eigentlich einem ernsten Kern ist für mich immer da die Batterie, weil ich dann wirklich arbeiten muss, um zu suchen, wo ist denn da der Witz? Wo ist denn das, die lustige, das komödiantische Seite vom Tod? Nicht so leicht. Wo ist die von Religion? Schon ein bisschen leichter. Wo ist das bei Tourette? Spannend. Oder bei Konsum, bei 100 Dinge. Das liegt also eher daran. Und natürlich auch, dass ich das Gefühl habe, jetzt werde ich ganz staatstragend, ich hatte immer ein bisschen das Gefühl, dass unsere Branche natürlich ein bisschen wichtiger genommen wird, als was sie eigentlich wirklich bedeutet. Ja, also warum auch immer wir in den Blättern sind, vielleicht weil wir keine Könige und Prinzen oder sowas mehr haben, warum sich die Medien so für uns interessieren, das weiß ich nicht. Und warum das so ein Glam-Faktor hat und jeder will Schauspieler sein, das erschließt sich mir nicht ganz. Weil ich auch immer dachte, naja, jetzt sitze ich hier in so Talkshows mit Leuten, die irgendwie Ärzte sind oder ein Boot mit den Zähnen übers Mittelmeer gezogen haben und ich bin einfach nur Schauspieler. Jetzt, und dazu muss erst diese neue, seltsame Zeit anbrechen, habe ich gedacht, ach, warte mal, wir machen doch was echt ganz schön Wichtiges. Und darauf muss man sich besinnen. Wir verführen Leute, 90 Minuten lang in ein anderes Leben einzusteigen. Und das ist, glaube ich, was jetzt gerade ganz selten geworden ist. Es gibt andere Leben da draußen, wir vergessen das. Also es gibt Leute, die sind komplett anders als ich. Und es sind nicht alles Vollidioten. Und das ist was ich jetzt begriffen habe, das ist eine total wichtige Aufgabe, weil es gerade nicht so ist, dass man sich gerne in andere Leute reinversetzt und die Position akzeptiert und sagt, die sind nicht einfach alle böse, weil sie anders sind als ich. So, Wort zum Sonntag.
Ist er nicht süß?
Ja.
Ich finde ihn so wahnsinnig toll und ich verstehe schon, wenn Leute sagen, ach, Florian David Fitz macht jetzt immer solche Filme. Aber wenn man mit ihm erstmal spricht und versteht, warum er das tut, finde ich, sieht man auch nochmal komplett auf die Sache ganz anders. Und ja, natürlich hat er, ich meine, warum soll er alberne Komödien machen, wo es um nichts geht, außer um ein paar Lacher, wenn er die Chance hat, in seinem Leben gleichzeitig in dieser Zeit etwas zu machen, von dem er selbst überzeugt ist, dass es eine gute Sache ist. Mhm. Und das finde ich so wahnsinnig schön und ich finde ihn einfach so wahnsinnig toll. Der gute Florian David Fitz, ich habe ihn auch noch gefragt. Jetzt und da muss man jetzt aufpassen. Ich habe ihn gefragt, was sind denn eigentlich deine Lieblingsfilme? Und dann hat er einfach nicht mehr aufhören können zu reden. Also ich habe noch eine Antwort von ihm, die heben wir uns auf für das Ende des Podcasts.
Okay.
Weil es gibt noch so viel, worüber ich mit dir sprechen möchte. Ja. Unter anderem Paw Patrol. Du hast noch keine eigenen Kinder, aber hast du irgendwelche Neffen oder Nichten, die dich begeistern mit Paw Patrol, die sind so toll.
Ja, habe ich, deswegen weiß ich, dass ein Hund Chase heißt.
Richtig.
Und Sky. Das ist das Mädchen, glaube ich, oder?
Genau.
Ja, siehst du?
Und um Sky geht es im neuen Paw Patrol Kinofilm, der inzwischen große zweite Kinofilm. Okay, also für alle, die bei Paw Patrol nicht so, das ist gesellschaftlich sehr, sehr wichtig und relevant. Deshalb erklären wir jetzt allen Leuten, die keine Kinder haben, warum Paw Patrol für Kinder das krasseste überhaupt ist. Und es ist ja tatsächlich so, dass Paw Patrol die erfolgreichste Kinderserie der Gegenwart ist. Es ist das große Ding, aber es läuft halt unterm Radar, weil wenn man keine Dreijährigen um sich rum hat, weiß man gar nicht, was es ist. Es geht um eine Rettungsstaffel von Hunden. Also es ist animiert und da sind sehr, sehr viele süße Hunde, die von einem Jungen trainiert werden. Und diese Hunde haben alle unterschiedliche Fähigkeiten und sind alle für was anderes einzusetzen. Ne? Der Chase ist ein Polizeihund und dann gibt es aber Sky, die kann besonders gut fliegen. Dann gibt es noch einen Hund, der sich besonders gut mit Wasserrettung auskennt. Dann gibt es einen, der ist ein Feuerwehrhund. Ne? Die ganzen Klassiker.
Alles, was man braucht im Leben.
Alles.
Ja.
Und darum geht es in dieser Serie, dass man zusammenarbeiten muss und dann schafft man alles. Du hast immer irgendein Tier, das genau die richtige Fähigkeit hat für diesen Einsatz und alle anderen unterstützen dieses Tier. Und das Kindern weiterzugeben, finde ich ja sehr schön. Und vor allem so, dass man auch sagt, man schätzt die anderen wegen ihrer Unterschiede. Mhm. Man macht sich nicht lustig über sie. Mhm. Und das große Thema in diesem neuen Kinofilm ist jetzt, dass Sky, das ist der Hund, der besonders gut mit Flugzeugen und so umgehen kann, das kleine Hundemädchen, sie ist leider der kleinste Hund bei der Paw Patrol. Und sie ist immer so, oh, ich bin die Kleinste und bin ich wirklich wichtig und ich weiß es gar nicht.
Süß.
Und in diesem Film kann sie jetzt endlich über sich hinauswachsen. Und alle ihre Freunde aus der Paw Patrol können dann staunen, was für ein mutiges Hundemädchen sie doch ist.
Nett.
Es ist so toll. Und in diesem Fall kämpft die Paw Patrol gegen eine verrückte Wissenschaftlerin, die es geschafft hat, einen Kometen auf die Erde zu holen. Und dieser Komet verleiht Superkräfte. Das heißt, alle Hunde aus der Paw Patrol haben in diesem Film jetzt ihre Talente durch Superkraft gesteigert. Das heißt, der Wasserhund kann mit Wasser schießen und der Feuerhund hat Feuerkräfte.
So wie Captain Planet früher.
So richtig superheldenmäßig. Und es geht auch so ein bisschen um die Frage, je mehr Kräfte man hat, desto egoistischer wird man oder checkt man, dass man trotzdem noch zusammenbleiben muss.
Mhm.
Und dass man trotzdem nur als Team funktioniert. Und das finde ich schon sehr, sehr süß. Jetzt muss ich sagen, also Paw Patrol als Zeichentrickserie, als Kinderserie ist, würde ich sagen, so für ab 3 Jahre oder eigentlich ist der Peak so bei 3 Jahren.
Mhm.
Und der Kinofilm ist jetzt ohne Altersfreigabe freigegeben, mhm, aber da würde ich sagen, sensible Dreijährige finden das schon sehr intensiv.
Ah, okay.
Ne? Ich würde eher so Richtung 6 Jahre, mhm, gehen bei dem Kinofilm. Wenn man jetzt weiß, man hat jetzt nicht das sensibelste Kind, kann man auch mit seinem Dreijährigen in den Kinofilm reingehen, weil es passiert nichts Schlimmes. Aber es gibt zum Beispiel so eine Szene, wo Sky ganz alleine in einem Käfig gehalten wird,
ja,
und die anderen müssen sie retten.
Ja.
Ne? Und wenn ein Kind dann, mhm, ein besonders sanftes Gemüt, mhm, hat, dann ist das in so einem großen Kinosaal auf der großen Leinwand doch nochmal intensiver, mhm, als es das vielleicht nur im Zuhause im Wohnzimmer wäre. Und deshalb so, also falls sich Eltern fragen, Paw Patrol, ich würde eher so 5, 6, 7 Jahre, mhm, sagen. Und davor geht es auch, wenn man Händchen hält und gut aufpasst. Mhm. Auf jeden Fall ein wirklich süßer Film. Also sogar ich saß dann drin und dachte mir, ja gut, ich bin jetzt nun wirklich nicht die Zielgruppe, aber mein innerer Dreijähriger findet diese Hunde so toll. Das habe ich dann schon sehr genossen.
Ich kaufe dir einen Schulranzen, okay?
Ein Paw Patrol Schulranzen.
Ja, da gibt es ja einiges. Stifte, okay. Socken, Käppis,
ich will aber einen mit Chase drauf, okay?
Alles klar. Organisiere ich dir für nächste Woche.
Sehr gut, vielen Dank, cool. Okay, und dann haben wir noch einen Film, über den wir sprechen müssen und das ist der Film The Creator. Das ist ein großer Science-Fiction-Film, der diese Woche startet mit John David Washington in der Hauptrolle, der Sohn von Denzel Washington, der das wirklich ausgesprochen gut macht. Es ist einfach ein fetter Film. Es ist ein sehr, sehr großer Film und ich habe lange gebraucht, bis ich reinkomme in diese Science-Fiction-Welt. Es geht darum, dass künstliche Intelligenz sich so weit entwickelt hat, dass es Roboter gibt, die mit künstlicher Intelligenz leben und sich selbst als Wesen wahrnehmen.
Mhm.
Und die westliche Welt sagt, oh, das ist zu gefährlich mit der künstlichen Intelligenz, das darf nicht mehr sein, das müssen wir stoppen. Und in Asien sagen sie, ja, wir können auch gut mit denen zusammenleben. So. Also normale, mhm, Menschen leben mit diesen künstlichen Intelligenzrobotern zusammen und es entsteht eine Art Krieg, West gegen Ost. Die Menschen, die sagen, künstliche Intelligenz muss gestoppt werden. Und auf der anderen Seite mehr oder weniger die künstliche Intelligenz, die sagt, was habt ihr gegen uns? Wir, mhm, tun euch nichts. Lasst uns einfach in Ruhe mit euch leben. Und das Krasse in diesem Film ist, dass eben John David Washington in seiner Rolle ein Roboterkind findet. Und dieses Roboterkind hat ganz besondere Fähigkeiten. Und die Menschen haben Angst, dass das zu gefährlich werden könnte, dieses Kind. Und deshalb soll er dieses Kind umbringen, dieses Roboterkind. Und er checkt plötzlich, Moment, warte mal, wer sind jetzt hier eigentlich die Bösen und wer sind hier eigentlich die Guten? Und soll ich diese Mission wirklich machen oder muss ich eher dieses Kind schützen, weil es, obwohl es nur eine künstliche Intelligenz, genauso das Recht hat, am Leben zu sein oder nicht?
Also ein moralisches Dilemma.
Ein moralisches Dilemma. Und ich habe bei dem Film sehr lange gebraucht, um zu verstehen, wie diese Welt funktioniert.
Mhm.
Es ist so authentisch und so dicht und so viel, dass ich mich immer so ein bisschen gefragt habe, künstliche Intelligenz hat doch ganz andere Probleme mit Polarisierung der Gesellschaft und wird Arbeit überflüssig oder so. Wenn wir an künstliche Intelligenz denken, denken wir an andere Probleme als dieses moralische Dilemma. Und erst als ich mich darauf eingelassen habe, dass es in diesem Film einfach nur darum geht, kannst du ein anderes Wesen so akzeptieren, wie es ist, auch wenn es nur ein Roboter ist mit einer künstlichen Intelligenz? Als ich mich darauf eingelassen habe, fand ich den Film toll. Und das Ende war dann so emotional, dass ich fast wirklich Tränchen verdrückt habe. Also die erste Stunde wäre ich mir sicher gewesen, bei dem Film heule ich nicht. Und am Ende hat es mich dann irgendwie doch erwischt. Also ein großes Werk, sicherlich nicht ohne Makel, aber einfach ein wahnsinnig guter Film. The Creator heißt der und er ist jetzt im Kino. Und jetzt haben wir so viel über Filme gesprochen, dass wir Florian David Fitz jetzt auch nochmal über Filme sprechen lassen. Ich wollte einfach wissen, welche Filme ihn geprägt haben und was wichtig ist. Lass uns einfach mal reinhören, was er da gesagt hat.
Ich würde gerne die restliche Zeit nutzen, um dich kennenzulernen über deine Filme, die dir wichtig sind. Gibt es irgendwelche Plakate, die du an den Wänden hängen hast zu Hause von Filmen? Oder gibt es Filme, wo du sagst, die habe ich tatsächlich schon 10-mal gesehen?
Also es gibt keine Plakate. Die Zeit, die hatte ich, als ich 15 war, da hatte ich Plakate rumhängen. Filmplakate gibt es nur die Plakate von meinen Filmen und die hängen bei meiner Mama im Keller. Die werden alle gesammelt. Filme, die ich schon öfters gesehen habe, ja. Schweigender Lämmer habe ich ganz oft gesehen. Also ich schaue Filme aus unterschiedlichen, oder liebe Filme aus unterschiedlichen Gründen. Manchmal einfach nur als Konsument, manchmal jetzt natürlich auch, weil ich mir denke, wie haben die das gemacht? Und manchmal auch sind sie immer noch gut. Ich habe neulich dann den alten Alien, den ersten aus den 70ern wieder angeschaut und habe gedacht, funktioniert der noch? Weil manche altern nicht gut und manche altern halt super. Und der ist super gealtert, komischerweise. Schweigender Lämmer zwischendurch nicht so, aber die Szenen zwischen Clarice Starling und Hannibal Lecter sind immer noch fantastisch. Also das hat nichts von seiner Magie verloren. Toy Story 3 ist die beste Drehbuchlektion, die es haben kann. Also wenn du wirklich schaust, was ist das Maximum, was mit den Personen passieren kann, ist Toy Story 3 ein wahnsinnig gutes Lehrstück. Ich persönlich schaue wahnsinnig gerne Horrorfilme an. Ich habe Hereditary, das ist ein Film von vor 5-6 Jahren, den komischerweise keiner kennt oder manche kennen. Ein so toller, großartiger Film, habe ich glaube ich 4-mal angeschaut, einfach auch, was mich interessiert hat, wie es gemacht wurde. Also erstmal schaue ich ihn als Konsument an und dann will ich wissen, wie haben sie es gemacht. Und dann Fleabag, ich komme immer wieder mit Fleabag. Das war für mich wie so eine Neuentdeckung, sie hat ein komplett neues Genre ausgemacht und man weiß gar nicht mehr, wie man danach noch Filme machen soll. So ging es mir. Aber sie hat so einen eigenen Ton. Und jetzt habe ich so Killing Eve mal angefangen, da merkst du auch, wie sie schreibt. Phoebe Waller-Bridge ist einfach so ein Genie. Das sind so die Sachen, die mir passieren. The Terror, das ist eine Serie auf Amazon, kann ich auch nur empfehlen, für jeden, der früher Jules Verne gelesen hat. Es ist gruselig, wahnwitzig gut gespielt, spielt um die letztes Drittel 19. Jahrhundert. Wollen die den Nordwestpassage finden mit so Schiffen, ziehen los und haben alles, haben motorisiertes Schiff, haben zum ersten Mal Konserven, haben Porzellan dabei und Speisen und so und frieren dann ein für 3 Jahre. Und dann passieren schreckliche Dinge.
Was mich bei Fleabag so beeindruckt hat, war, dass ich mir während des Guckens nicht erklären konnte, wie man so Humor schreiben kann. Wie kann denn so ein Humor in einem Kopf entstehen, bevor die Situation da ist? Es ist jetzt eine Freak-Frage, aber welche Learnings du als Autor so daraus gezogen hast? Wie kreiert man etwas, das nicht konzeptionell wirkt, wenn man es dann sieht, weil es vom Papier kommt?
Es ist konzeptionell, es ist einfach ihre Fantasie. Und der Gag ist, dir ist so eigen, aber wenn du es dann anschaust, kannst du es ja auch eine Art so krass nachvollziehen. Du hast noch nie drüber nachgedacht. Und das ist manchmal der Genius von manchen Romanen ist, dass du was liest und du verstehst, was zutiefst menschlich ist, hast aber so noch nie drüber nachgedacht. Und das ist das, was sie so genial macht. Also niemand könnte das nachmachen. Wie auch? Das gibt's ganz selten.
So geht's mir auch. Und es ist perfekt. Es ist perfekt aufgelöst. Das ist das perfekte Ende. Schauspielerisch, auch Olivia Colman in dieser Nebenrolle. Ich habe nie etwas Besseres gesehen. Dann sind wir uns einig.
Perfekt.
Florian, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach in einem halben Jahr wieder.
So machen wir das. Danke dir.
Er ist so toll. Und ich liebe meinen Job so sehr dafür, dass ich über Filme und Serien mit Leuten sprechen kann und dass ich jede Woche hier mit dir bin. Ich habe gerade wieder so ein Ding, wo ich mir denke, was für ein Riesenglück habe ich eigentlich im Leben gehabt. Filme können einen so glücklich machen und sind sowas Besonderes. Und darüber sprechen zu können, ist eine große Ehre. Und ich danke jedem, der uns jede Woche zuhört an dieser Stelle. Oh Gott, jetzt werde ich ganz melodramatisch. Aber es ist wirklich so. Ach, es ist einfach toll. Und an dieser Stelle vielleicht, wer uns gerne zuhört und das nicht ganz schlecht findet, was wir hier machen, gerne eine Bewertung dalassen bei Spotify oder Apple oder wo auch immer man hört. Darüber freue ich mich natürlich sehr. Das könnte uns helfen, nicht wahr? Hast du uns auch schon mal bewertet?
Nee, mache ich jetzt.
Okay, gut.
Während ich den Paw Patrol Schulranzen für dich shoppe, werde gut, ich bewerten.
Mega. Also dann wissen wir, Wochenendrebellen, der neue Film von Florian David Fitz startet diese Woche im Kino, auch The Creator und natürlich der Paw Patrol Film. Und wir sind alle große Chase-Fans. Bis dann, mein Schatz. Wir hören uns nächste Woche.
Tschüss.
Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Jeden Freitag neu. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari, Münchens Hitradio.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.